Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Ich weiß gar nicht, wie ich diese Folge anfangen möchte. Ich möchte im Intro noch gar nicht zu viel vorgreifen, aber ich glaube, das könnte heute mal eine Folge werden, wo es ein bisschen emotionaler wird, weil es gab so die eine oder andere Nachricht in der Fußballwoche, die mich auf jeden Fall bewegt hat. Aber gut, was wollen wir heute noch besprechen?
Wir können es ja auch einfach kurz halten und sagen, Folge 48. Bumm.
Ja. Lass uns das einfach so machen und dann geht's los. Da sind wir auch schon wieder. Folge
Emotional.
48 ist es. Ja, also jein, muss ich sagen. Zuerst, als ich die Nachricht gelesen habe, du kannst dir denken, worauf ich hinaus möchte. Jürgen Klopp wechselt als nicht Trainer, sondern als Head of Soccer. Das überhaupt auch schon Soccer zu nennen, zeigt eigentlich schon, was da alles verkehrt läuft. Und im ersten Moment habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Wir sind ganz weit entfernt vom 1. April. Das war relativ schnell ausgeschlossen, aber ich konnte mir das im ersten Moment nicht vorstellen. Und im zweiten Überlegen hat es mich dann auch schon sehr wenig gejuckt, weil irgendwie man ja durch die letzten Jahre auch so ein bisschen darauf eingestellt wird, dass es solche Nachrichten, von denen man eigentlich denkt, dass sie nicht wahr sein können oder dass es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dass das häufiger passiert ist, wie etliche Umstrukturierungen im Fußball und immer mehr Spiele, immer mehr Geld, blablabla, dass mich das eigentlich, wenn ich richtig ehrlich bin, hat es mich gar nicht so doll überrascht. Wie hast du die Nachricht aufgenommen?
Ähnlich. Also im ersten Moment dachte ich auch so, was? Ganz, ganz schräge Kombination. Und
Ging so
leider.
schnell dann auch, ne? Also erst Gerüchte kamen auf und dann irgendwie eine Stunde später so, jetzt ist es fix.
Ja,
Das fand ich auch
ja.
irgendwie, ja.
Ja, fand ich auch wild. Also genau, ich dachte auch im ersten Moment, das ist jetzt erstmal der Auftakt für wochenlanges Spekulieren. Und dann ging es mir aber ähnlich wie dir, nachdem der erste Gedanke war, was eine schräge Kombination, muss das jetzt wirklich sein? War aber dann auch schon im zweiten Moment, der recht schnell kam, okay, whatever. Also es ist bei mir auch so eine leichte Müdigkeit von solchen Informationen, die in den letzten Jahren zugenommen haben, zu erkennen gewesen. Dass jetzt irgendwie Mitte, Ende 20-Jährige, die noch eine Karriere vor sich haben, in den Sandkasten dieser Welt wechseln, um da kein Fußball mehr zu spielen, aber viel Geld zu verdienen, dass Turniere irgendwo in klimatisierten Stadien, die extra für dieses Event gebaut werden, stattfinden im Winter und. Es gab so viel Shit in dieser Clownshow Fußball, dass es mich echt, ja, it's just another fuck up, so ungefähr.
Ja.
Wenn man es jetzt mal so ein bisschen näher betrachtet und auch so die Dortmund-Fans, beispielsweise Kevin Großkreuz hat sich dazu geäußert, wie so viele, die sich geäußert haben, aber er hat da gesagt, er ist super krass enttäuscht. Wegen ihm muss Klopp nicht mehr in die Südkurve kommen und sagen, ich bin einer von euch. Gleichzeitig, sagte er auch, wird er weiterhin mega mit ihm befreundet sein und hat immer einen Platz am Tisch in seinem Haus für ihn. Aber er wird ihm auch beim nächsten persönlichen Abendessen sagen, wie scheiße er das findet, dass Klopp das macht. Und ich,
Fair enough.
fair enough. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das sind die beiden Pole, ne? Vor allen Dingen die Dortmunder, vielleicht die Mainzer und auch die Liverpool-Fans, die sich denken, ist das jetzt wirklich der Move gewesen? Weiß ich nicht. Und der Rest
Ja.
der Fußballwelt, ja, echauffiert sich vielleicht oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie es den anderen Leuten geht draußen, ob die auch ein bisschen müde sind.
Wir können es ja einfach mal auch aus den verschiedenen Perspektiven betrachten und mit Jürgen Klopp einfach anfangen. Jürgen Klopp hat jetzt eben vor ein paar Monaten gesagt, dass es bei Liverpool nicht weitergeht. Dementsprechend ist er jetzt auch schon nicht mehr auf der Trainerbank. Wir haben Oktober, da ist jetzt schon ein neuer Trainer installiert. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Nachricht von Kloppo kam. Das war so ein bisschen im Endspurt der letzten Saison. War dann klar, er hört als Trainer auf und wird erstmal auf keiner Trainerbank sitzen. Da hat er auf jeden Fall recht gehabt für mich. In dem Moment klang die Nachricht eher, dass er sich erstmal ein bisschen komplett zurückziehen möchte. Wenn man dann aber auch irgendwie weiß, was für eine Leidenschaft Jürgen Klopp für den Fußball hat, finde ich, es aus seiner Perspektive erstmal rein den Job betrachtet, unabhängig von dem ganzen Konstrukt Red Bull, es ist natürlich irgendwie auch ein Traumjob, muss man sagen. Also dieses Konstrukt, davon kannst du halten, was du willst. Dass das irgendwie kein fairer Wettbewerb mehr ist und dass Red Bull Salzburg oder auch Leipzig, dass das keine richtigen Fußballvereine sind mit ihren 12 Mitgliedern und gar keiner Mitgliederstruktur dahinter. Das ist irgendwie klar. So, aber so für, wenn man es jetzt einfach so für das nimmt, was da ist, dann ist das wahrscheinlich schon irgendwie so das nächstgrößte oder das nächstbessere, was man machen kann, wenn man keinen Bock mehr auf Trainer hat.
Mhm. Ja, und also wenn man es jetzt versucht, differenziert zu betrachten, klar, dann ist es so, dass du schon einen Punkt hast, das ist ein Konstrukt, aber ein Konstrukt, das halt unglaublich gut funktioniert, ne? Und machen wir uns nichts vor.
Absolut, ja.
Wenn die weiter so gut arbeiten und der Rest so schlecht arbeitet, das gehört ja auch dazu, dann wird das auch nicht mehr wegzudenken sein. Ist es ja jetzt schon nicht, aber es wird auch weitergehen. Es wird sich weiterentwickeln. Und das mit Mitteln, die ja ähnlich sind im Vergleich zu dem, was die direkten Konkurrenten haben. Also klar, da ist mit Red Bull hintendran ein Konzern, der theoretisch eine ganz andere Macht hätte, finanziell gesehen. Aber ich meine jetzt schon das eine oder andere Mal gelesen zu haben, dass die nicht mehr oder weniger Geld ausgeben als Bayern München oder Dortmund ne? Und vielleicht jetzt auch als Leverkusen, das kann ich nicht richtig beurteilen, dass die also ähnliche Spendings haben, aber einfach professioneller aufgestellt sind und einen klaren Plan von dem haben, was sie vorhaben. Und das sagst du ja auch so ein bisschen oder deutest es an, dass das kann das sein, was Klopp am Ende auch überzeugt hat, weil er gesagt hat, hier kann ich, so hat er es ja auch, glaube ich, argumentiert, er kann unter diesen Umständen und in diesem Fangnetz dem Fußball am meisten dienen. Er will ja den Fußball in Summe weiterentwickeln und nach vorne bringen und er scheint für sich die Idee zu haben, dass das dort eben am besten geht und er den größten Impact haben kann, wie er sagt.
Kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, der wird auch mehr aus der Öffentlichkeit verschwinden. Das wird jetzt keiner sein, der da einmal im Monat ein großes Interview für den Verein oder für dieses Konstrukt gibt, weil der hat ja dann auch global Einfluss und hat auch viele Themen, die vielleicht uns, weil wir natürlich den Fokus auf Leipzig haben, die wir dann gar nicht mitbekommen werden, weil der halt sich um den Fußball in der ganzen Welt, was Red Bull angeht, kümmern wird. Und der hat halt eher dann, glaube ich, auch so eine beratende Funktion. Ich weiß gar nicht, wie viel operativ Anteile er dann wirklich haben wird, aber dass er natürlich mit seiner langjährigen Erfahrung gerade Trainern oder auch Managern super weiterhelfen kann, eben das noch weiter zu professionalisieren, da wird er der richtige Mann für sein. Ich bin gespannt, wie viel Einfluss er letztendlich wirklich hat oder ob das wirklich eher so eine Beraterrolle ist. Kann ich gerade noch nicht so einschätzen, wie präsent er dann wirklich noch sein wird für uns auch in der Bundesliga, dass wir ihn regelmäßig vor der Kamera sehen, am Seitenrand oder ähnliches. Das kann ich jetzt so noch nicht absehen. Hast du da irgendwas zu gelesen, wie das letztendlich sich ausgestalten wird, diese Position? Er tritt sie auch erst im Januar an. Das
genau.
Vielleicht dazu gesagt,
genau.
Das ist nicht ab sofort.
Genau, er tritt sie im Januar an. Was die Ausgestaltung angeht, ehrlicherweise nein. Oder zumindest nicht en Detail, was ich schon hier und da lesen konnte. Also das deckt sich und dann wird höchstwahrscheinlich auch was dran sein, ist, dass er im Prinzip in diesem ganzen RB-Kosmos, der ja nicht nur aus RB selbst besteht, sondern auch aus Partnervereinen, vor allen Dingen aus kleinen Partnervereinen im direkten Umland, aber auch weltweit bzw. deutschlandweit verteilt, versucht so ein bisschen so Train the Trainer, Coach the Coach mäßig auch seine Erfahrungen zu teilen. Also ich glaube, es geht darum, das, was RB als Kosmos mitbringt, Strukturen, Prozesse, ein Konzept, die Idee, zu matchen mit der Erfahrung eines Welttrainers. Und die kannst du dir halt nun mal nicht aus dem Buch anlesen, sondern die muss dir jemand vermitteln, der sie selber gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Matchmaking, was da irgendwie so the bigger picture ist. Aber was das nachher dann wirklich konkret im Tagesgeschäft bedeutet, puh, also da lässt sich nur drüber spekulieren. Vielleicht ist es auch gar nicht so eng gefasst und es geht auch darum, das so ein bisschen herauszufinden. Ja.
Objektiv betrachtet ist es natürlich auch einfach ein sehr geiler Fit, wenn man sieht, was für ein Fußball Leipzig oder auch Salzburg, das, was wir so mitbekommen, was die für einen Fußball spielen lassen. Und wenn man dann guckt, was hat Jürgen Klopp für einen Fußball spielen lassen, mit diesem krassen Umschalten, Pressingmaschine und was weiß ich. Es ist natürlich auch einfach der perfekte Fit, ne? Also objektiv betrachtet, da kann man noch so viel Emotionen haben und sagen, was macht er da jetzt nach Dortmund, Mainz und Liverpool, alles Traditionsvereine, geht er zu diesem Plastikverein. Aber ganz ehrlich, diesen Einfluss, den er dann eben haben kann auf dieses System, um das wirklich noch besser zu machen, das wird schon für ihn einfach eine richtig coole Aufgabe sein. Und was du eben noch gesagt hattest, die geben nicht mehr Geld aus. Ja, das mag sein, aber die haben halt auch einfach mehrere Teams. So, also stell dir vor, Bayern hätte einfach irgendwie das Geld, was sie haben, zur Verfügung und hätte aber gleichzeitig noch mehrere Teams in unterschiedlichen Ländern, die eben immer auf immer auch den Wettkampf nicht nur üben, sondern die haben einfach wirklich den Wettkampf, was du natürlich in einer normalen Vereinsstruktur kannst du das ja gar nicht simulieren. Da hast du eine erste und eine zweite Mannschaft. Die erste spielt erste Liga und Champions League und Co. Und die zweite spielt in der dritten Liga höchstens. Das heißt, du hast ja gar nicht diese Mittel, schon mal Spieler eigentlich 5 Jahre, bevor du sie überhaupt bei dir im Hauptteam, nenne ich es jetzt einfach mal, haben möchtest, schon zu holen, weil du weißt, ey, der geht erst nach Österreich in die erste Liga oder in die zweite Liga vielleicht sogar, dann geht er nach Österreich in die erste Liga, dann geht er vielleicht noch zu einem anderen im Ausland, in der Niederlande, Belgien in die erste Liga, um schon mal ein bisschen europäisch zu spielen. Und wenn er dann 22, 23 ist, ist das ein fertiger Spieler und dann holen wir uns ihn in den Kader. Und wir wissen ja auch alle, wie die Transfers gelaufen sind. Ja, auch andere Vereine hätten auf diese Spieler bieten können, aber es war schon sehr auffällig, wie oft die Spieler sich denn ausgerechnet für Leipzig entschieden haben, wenn sie von Salzburg gekommen sind. Das brauchen wir ja nicht drüber reden, dass das einfach Ausmachungen auch sind und nicht einfach der Höchstbietende dann diesen Spieler bekommt.
Ja, definitiv. Also die Aussage ist jetzt natürlich, die muss man wieder ein bisschen differenzieren, dass sie nicht mehr Geld ausgeben als die direkten Konkurrenten. Das stimmt vielleicht für heute, ne? Also auch das kann man ja nur erahnen. Man sieht so ein bisschen die Transfer-Spends und die Transfererlöse und da muss man aber auch den Blick in die Vergangenheit schweifen lassen. Die Aussage stimmt nämlich nicht, wenn man die Zeit in den unteren Ligen betrachtet, aus denen sie ja gekommen sind. Da haben sie kontinuierlich viel, viel mehr Geld ausgegeben als die direkten Konkurrenten oder teilweise sogar, ich glaube, als sie dann in der zweiten Liga angekommen waren, hatten sie in der Saison mehr Ausgaben als alle Zweitligisten kumuliert. Also da hat Geld definitiv den Unterschied gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Ähnlich wie bei der TSG aus Hoffenheim seinerzeit. Die Aussage war eher jetzt auf den Status quo bezogen, denn du siehst ja auch, dass RB durchaus Transfererlöse erzielt und wichtige Spieler sollen abgeben muss, aus verschiedenen Gründen. Und du kannst ja auch ganz gut einlesen, dass oder einsehen und lesen, dass der Verein, also die GmbH und KKG, der dem Konzern RB gegenüber Verbindlichkeiten hat, die wiederum vielleicht laxer gehalten werden als bei anderen Konstrukten, sodass RB auch hier und da mal Schulden erlässt beziehungsweise streckt oder da Möglichkeiten findet. Das ist natürlich schon anders als anderswo, aber keine Ahnung, also da solche Konstrukte hast du dann halt mit anderen Gesichtern auch. Ich meine, wem erzähle ich's? Also Kühne ist halt euer RB, ja? Der hat euch jahrelang Geld gegeben und Darlehen und ja, okay, wenn es jetzt nicht rückzahlbar ist, dann strecken wir den Kredit oder was weiß ich nicht, was alles. Köln, Schalke Köln und Schalke haben Gelder aufgenommen von anderen Darlehensgebern. Es hat teilweise sogar Privatpersonen im Kölner Umfeld gegeben, die dem Verein Geld gegeben hat, so die Gerüchteküche. Also alle Vereine besorgen sich irgendwoher Geld. Manche können besser damit umgehen als andere. Definitiv muss man sagen, ist RB einer der Vereine, die verstanden haben, wie man mit dem Geld umzugehen hat.
Ja, das kann man auch einfach so stehen lassen, dass die systematisch eben junge Talente sich in diese Struktur reinholen, die verschiedene Stationen durchlaufen und auf einmal kommen da sehr, sehr gute Spieler raus, Da kann man ja einfach auch nichts gegen sagen. Die haben gute finanzielle Mittel. Trotzdem, wenn sie die Spieler in ihren Strukturen haben, bilden sie diese auch gut aus. So, das kann man einfach erstmal auch so stehen lassen, denke ich. Das alles fair ist oder nicht. Ich würde sagen, nein, aber das sind jetzt nun mal die Gegebenheiten, die wir haben. Grundsätzlich hieß es ja auch eigentlich, dass unter diesen Fußballgruppen, dass dann immer maximal nur ein Team in jedem Wettbewerb spielen darf. Das wurde dann leider von der UEFA auch immer weiter aufgelöst, sodass wir mittlerweile von der City Group oder auch von Red Bull eben mehrere Vereine in der UEFA Champions League haben. Und da fängt es dann wirklich an, wo ich sage, ja, das hättet ihr euch vorüberlegen müssen, das war eigentlich klar und da sollte man eigentlich diese Regeln nicht aufweichen. Wenngleich auch die UEFA vielleicht auch sogar ein Interesse daran hat, dass es solche Konstrukte immer stärker gibt, weil sie den Sport vielleicht eben noch weiter professionalisieren und eben auch einfach dann viel mehr Geld noch drinsteckt. Und beim Thema Geld, spätestens dann hast du die UEFA eigentlich relativ schnell auf deiner Seite, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, ob du noch viel zu dem Thema zu sagen hast, aber eins möchte ich loswerden bei Social Media, in dem Fall bei Instagram. Mein Lieblingskommentar unter diesen ganzen Posts zu Klopp, die ja jetzt gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen, ist einfach, Klopp bei RB noch vor GTA 6, Alter, was muss noch passieren?
Ja, ich liebe dieses Meme-Pattern auch, ja, was Mann. Alles schon vor GTA 6 ja. kommt. Ja, ich habe abschließend noch zu sagen zu diesem Thema, dass wenn man ganz genau hingehört hätte, dass es nicht unbedingt überraschend ist, dass Jürgen Klopp diesen Move jetzt macht. Ich glaube, er hatte sich in der Vergangenheit sogar schon das ein oder andere Mal positiv gegenüber dem Konstrukt RB geäußert und gesagt, hey, das ist eigentlich Next Level Fußball, Professionalität und das ist super. Also nicht genau in dem Wortlaut hat das wahrscheinlich gesagt. Und gleichzeitig muss man halt auch irgendwie sagen, für was Jürgen Klopp alles schon Werbung gemacht hat und dass Geld vielleicht doch eigentlich ein ganz guter Freund von ihm ist, dann muss man sich eigentlich wundern, dass er jetzt einen relativ kommerziellen Move macht und der irgendwie gleichzeitig auch noch gepaart ist mit einer geilen Rolle. Aber wenn du Werbung für Opel, Puma, Ergo-Versicherung, Snickers, Nivea und die Deutsche Vermögensberatung machst, dann braucht man jetzt auch nicht auf einmal kommen und sagen, hey, das ist doch der große Fußballromantiker, dem Geld egal ist. Braucht halt nicht wundern. Was ich besonders scheiße an dieser Situation finde oder an dieser Entscheidung von Klopp, dass das angeblich schon seit 2022 feststeht und er den Deal mit Didi Mateschitz höchstpersönlich ausgemacht hat. Und da hört es bei mir auf, was das Verständnis angeht, weil Didi Mateschitz einfach schon mehrfach mit rechtspopulistischen Aussagen aufgefallen ist vor seinem Ableben und er gleichzeitig mit diesem Sender Servus TV auch einen Sender geschafft hat, der ja die Grenzen der Demokratie zumindest mal austestet und da Leute teilweise zu Gast in Talkshows hatte, die von der ganz weit Rechten kommen, Kubitschek und wie sie alle heißen. Und das finde ich dann halt nicht geil, dass sich irgendwie das Klobo sich mit so einem sozusagen an den Tisch setzt und darüber verhandelt. Natürlich ist das irgendwie auch alles unter dem Deckel RB, was du dann mit einkaufst, aber dann ganz höchstpersönlich mit dieser einen Person, die für all das verantwortlich ist, sogar dann schon diesen Move noch einzutüten, das finde ich kacke. Das ist so mein letzter Take, den ich zu diesem Thema noch habe und bin gespannt und auf die Entwicklung, wie oft wir Klobo jetzt im Fernsehen sehen werden und ob er sich vielleicht einfach wirklich so ein bisschen zurückzieht und eher als Berater fungiert.
Ja, bin ich auch gespannt drauf. Mein Gefühl sagt mir, den werden wir schon hier und da sehen, aber vielleicht in einem anderen Rahmen, also mehr im Manager-Magazin und in der, keine Ahnung was, GQ oder sonst wo, als jetzt im Doppelpass.
Apothekenumschau.
Oh, why ever.
Ja, das wäre doch eigentlich die Zielgruppe, so Deutsche Vermögensberatung, Apotheken. Rundschau heißt es, glaube ich, ne? Ja, eins habe ich mir tatsächlich noch notiert, weil RB, die wollen jetzt auch noch den Paris FC übernehmen und sind schon in Verhandlungen mit einem, mit dem aktuellen Investor. Das ist der Typ, dem auch Louis Vuitton und so gehört. Das heißt, die wollen sich schon den nächsten Club unter den Nagel reißen und damit können wir dieses Thema für mich auch erstmal, vorerst, wer weiß, was da noch alles kommt, schließen. Und lass uns doch mal Richtung Nations League gehen.
Warte, mein Lieber, nicht so schnell. Ich hab ja auch noch was hier. Ich hab ja auch noch was erlebt hier. Ich möchte ganz kurz über den Poldi-Abschied sprechen. Hast du dir davon was angeguckt, contentmäßig?
Ich habe ein paar Bilder gesehen, war gerührt durch dich und andere Personen. Habe ich ja auch ein Herz für Kölle. zumindest was den Kölner Karneval angeht, und fand es schöne Bilder zu sehen, fand es schön anzusehen, wie Brings in einem komplett vollen Stadion für Poldi nochmal Kölsche Jung singt. Das hat mich natürlich auch berührt, wenn auch ich es immer ein bisschen zu sehr inszeniert finde, wie er dann da im Scheinwerferlicht steht. Das ist natürlich auch gewollt, dass es dann so emotional ist, aber ich finde trotzdem, das war ein würdiger Abschied für diesen Jungen der Stadt Köln. Und ja, wir haben, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen, für letzte Woche. Ist halt eine absolute Identifikationsfigur für diesen Verein und dementsprechend hat er diesen Abschied genauso auch verdient.
Ja, voll. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass da 50.000 hingehen.
Das ist schon krass.
Das ist schon ein Abschiedsspiel, echt krass. Ja. Und es hat sich ja auch doch der ein oder andere blicken lassen. Von daher, Manuel Neuer war da, Hövedes, Mertesacker, Jogi Löw, Hansi Flick. Es waren ja schon ein paar Leute am Start, so ist es nicht. Wild fand ich, das habe ich so auch nicht kommen sehen, keine Ahnung, ob das vorher bekannt oder klar war oder als Überraschung auch dann gemacht wurde, dass sein Sohn, der jetzt, oder einer seiner Söhne, der jetzt 16 ist, Luis Podolski, der spielt ja auch in Polen beim selben Verein in der Jugend und ist da, glaube ich, auch vernünftig unterwegs, dass der dann sogar noch eingewechselt wurde und sozusagen der Generationswechsel vollzogen wurde mit seiner alten Rückennummer der 36, seiner ersten Rückennummer beim 1. FC Köln, dann aufgelaufen ist und so standen die beiden sogar zeitweise gemeinsam auf dem Platz. Das fand ich schon einen wilden Move. Und was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist ein Foto, wie er in der Südkurve auf dem Zaun sitzt, ein bengalisches Feuer in die Höhe reckt und im Hintergrund sieht man die Ultras, die normalerweise zu solchen Spielen, glaube ich, nicht kommen, wie auch eine große Blockfahne geschwenkt wird und zu sehen ist das Motiv, wie Poldi Michael Ballack eine Ohrfeige gibt auf dieser
das
Fahne.
Das ist stark.
Das ist schon sehr iconic einfach, dieses Foto. Und beschreibt das Ganze, glaube ich, auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Seine aktive Karriere ist ja noch nicht beendet. Und ob sich Verein und Spieler jetzt annähern und was das auch für den Verein bedeutet, das interessiert mich natürlich brennend, um da mal im Bild des bengalischen Feuers zu bleiben. Und mehr muss man dazu auch gar nicht sprechen, aber das ist passiert. Passiert ist auch eine Kleinigkeit, auf die ich dich ansprechen wollte. Nicht von dieser Tragweite, zumindest nicht in meinen Augen. Aber ich habe irgendwie so eine Push reingeballert bekommen, dass Bobby Glatzel monatelang ausfällt. Und ich frage mich natürlich,
jo,
auch als direkter Konkurrent um den Aufstieg, was heißt denn das jetzt?
Das heißt, dass der HSV für ein paar Monate, also ich denke mal in der Hinrunde wird er kein Spiel machen, einen seiner Top 3 Spieler verliert. Und Davy Selke umso wichtiger wird. Also hätte er vielleicht auch nicht mitgerechnet, dass er jetzt auf einmal so im Scheinwerferlicht steht, weil jetzt ist er auf einmal Stürmer Nummer 1, würde ich sagen. Baumgart steht ja so ein bisschen auf diesen klassischen Stürmer vorne drin, der auch gerne mal das ein oder andere Kopfballtor macht. Ja, Glatzel, das hat man eigentlich immer gesehen, wenn der mal nicht dabei war, weil der durchaus hier und da auch Spiele hatte, wo er jetzt nicht die tragende Figur war, aber der macht ganz viel für das Offensivspiel beim HSV, weil er eben so ein Ankerpunkt da vorne ist, Bälle gut ablegt, auch sich gerne mal ein bisschen fallen lässt und sich die Bälle holt. Da gab es den einen oder anderen Clash auch mit Tim Walter, dass er das eigentlich nicht machen soll, aber das kann er eigentlich ganz gut, ist immer eigentlich ganz gut auch im Spiel eingebunden.
Mhm.
Ja, und für den HSV ist das eine Katastrophennachricht eigentlich in so einem blöden Testspiel. Davy Selke, ich setze alles auf ihn. Ich habe gerade einen neuen FM-Speicher gemacht, wo ich mir den neuen Kader geladen habe und da ist Davy Selke mein absoluter Goalgetter. Also ich setze einfach alles darauf, dass Davy Selke jetzt den Turbo zündet und es Richtung Aufstieg schießt.
Na gut, das lassen wir so, genau so stehen. Nations League, du wolltest eigentlich über die Nations League sprechen.
Ja, kurz vielleicht, wir nehmen Montagabend auf. Haben das zweite Spiel noch nicht gesehen, weil das läuft heute, Deutschland gegen Niederlande.
Korrekt.
Bisher hat Deutschland schon gegen Bosnien gespielt. Das war ein relativ souveräner, auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieg. Ich glaube, insgesamt hat die DFB-Elf 5 nicht gegebene Tore geschossen oder so. Sehr oft abseits oder irgendwas anderes. Und ja, steht in der ersten Halbzeit schon 2-0. Dann wird nochmal ein Tor annulliert von Undav. Eins von Gnabry wurde, glaube ich, auch nochmal annulliert abseits gegeben. Irgendwann macht Chico noch das 2-1. Aber brauchen wir gar nicht so viel über dieses Spiel sprechen. Die DFB-Elf hat sich mit einem durchgewürfelten Kader, wobei muss man auch gar nicht sagen, es waren zwar viele nicht dabei, aber die erste Elf sah gar nicht so anders aus, als wir das aus den letzten Monaten kennen. Kleindienst reingerückt, Gnabry wieder dabei und Nübel. Und ansonsten sind das zumindest alles vertraute Spieler aus den letzten halben Jahren seit der EM. Johnny Burkhardt durfte noch sein Debüt feiern. Gibt's auch einen Gosens, durfte auch sein Comeback feiern. Aber ansonsten, hast du noch zu dem Spiel irgendwas zu sagen? Ich würde dann so generell noch ein bisschen über die Nations League sprechen.
Ja, also vielleicht so ein wenig. Dennis Undav mit Sicherheit Mann des Spiels. Hat ja um einen sogar seinen Hattrick geschossen. Das dritte wurde ihm genommen. Ich war so ein bisschen gespannt auf Tim Kleindienst, der für meine Begriffe sehr unauffällig war. Also das hat jetzt mitgeschwommen. Genau, oder um es mal hart zu sagen, er hat jetzt die Chance nicht genutzt, die er da bekommen hat. Und ansonsten muss zu dem Spiel, glaube ich.
Hat auch ein Abseitstor gemacht.
Ja, von mir aus. Aber insgesamt, insgesamt fand ich das jetzt, war jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben. Aber ich fand es trotz. Wenn man mal von der Zuordnung beim Eckball-Gegentor gegen Dzeko, also Kimmich gegen Dzeko, absieht, trotz dieser B11 einen vernünftigen Auftritt, den du so auch erstmal in einem schwierigen Stadion, was stimmungsvoll und aufgeheizt ist, hinlegen musst. Von daher würde ich das sogar als einen weiteren Schritt in einer positiven erwachsenen Entwicklung abhaken.
Ja, die Ergebnisse stimmen wieder, seit Nagelsmann da ist. Das kann man so auf jeden Fall sagen, auch wenn die EM jetzt verfrüht endete. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass die Ergebnisse einfach, auch wenn man mal nicht das beste Spiel macht, dass man einfach wieder was mitnimmt. Und das ist für mich auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl, weil, ja, das, so kennt man das eigentlich von der DFB-Elf, dass sie die Spiele auch mal gewinnen, wenn sie eben nicht die bessere Mannschaft sind. Will zu sehen und hat mich noch mal ein bisschen altern lassen, ist, dass Serge Barbares jetzt der Trainer von der bosnischen Nationalmannschaft ist und ja, eben in einem dementsprechenden Alter auch ist. Der Mann ist schon 53. Es kommt mir noch gar nicht so lange vor, dass ich ihn noch auf der Nordtribüne zugejubelt habe. Von daher, ja, das ist so eine kleine Randnotiz. Irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen und mir ist es entfallen.
Nations League im Allgemeinen wolltest du eigentlich was sagen, generell.
Ja, ich glaube, ich wollte noch irgendwas zur DFB-Elf sagen, aber wenn es mir einfällt, dann schiebe ich das einfach nochmal ein.
Na sicher.
Ja, ich habe mir einfach mal so ein bisschen die Ergebnisse angeguckt und möchte dir einfach so meine persönlichen Verlierer und Gewinner der bisherigen Nations League präsentieren in einem kleinen Schnelldurchlauf. Es gibt nämlich tatsächlich, obwohl es schon 3 oder 4 Spiele gab und heute sind nochmal wieder ein paar, um diesen Spieltag zu komplettieren. Ich glaube, heute sind die letzten Spiele, bevor die Leute wieder zu ihren Vereinen zurückgehen. Und da sind ein paar Teams dabei, die bisher noch 0 Punkte geholt haben. Und da ist mindestens eine Überraschung dabei. Die Schweiz.
Die Schweizer.
0 Punkte. Dazu muss man sagen, die haben auch keine einfache Gruppe. Ist jetzt aber auch keine Gruppe, wo man sagt, da kannst du keine Punkte holen mit Spanien, Dänemark, Serbien. Aber die haben bisher alles vergeigt. 1-8 Tore. Das fand ich mindestens bemerkenswert. Und da reihen sie sich ein mit Schottland, Israel, Finnland, Montenegro, Aserbaidschan, Litauen und Andorra.
Andorra.
Da muss man auch sagen, die haben aber auch eine knackige, ich möchte sagen, es ist die Todesgruppe mit Malta und mit der Republik Moldau. Da ist auch nichts zu holen.
Aber Fun Fact, Andorra ist mit 0 Punkten und als letzter der Gruppe immerhin Dritter. Was in der Gruppe
von 3.
Genau, was in der Gruppe von der Schweiz nicht geht. Die sind Vierter. Aber gut, egal.
Ja, ich habe dann einfach mir irgendwie nochmal alle Gruppen auch angeguckt und das ist dann auch schon wild, ne? Also dann finde ich es eigentlich auch schon gut, dass es dieses Ligasystem gibt mit Aufstieg, Abstieg, dass wir eben diese vermeintlichen Freundschaftsspiele, ja, in der Nations League geht es ja irgendwie um etwas und auch um eine Qualifikation, aber es fühlt sich doch immer eher an wie Freundschaftsspiele oder sagen wir mal Freundschaftsspiel plus, weil manche Gruppen, also einen habe ich jetzt gerade vorgelesen, aber auch die anderen Gruppen, Gibraltar, San Marino, Liechtenstein oder Nordmazedonien, Armenien, Lettland, Färöer, boah, ja, da fängt mein Fußballherz jetzt persönlich nicht an zu schlagen, höher zu schlagen, wenn ich nicht vor Ort wäre. Vor Ort, auf den Färöerinseln, ein Spiel gegen Armenien würde ich mir sofort reinziehen. Einfach nur, damit ich das mal sagen kann, dass ich dieses Spiel erlebt habe, aber vom Fernseher no chance, auf gar keinen Fall. Gleichzeitig würde ich auch sagen, so Teilverlierer ist auf jeden Fall auch England, die zuletzt jetzt wieder siegreich waren gegen die Finnen, aber gegen Griechenland verloren haben. Irgendwie kommen die immer noch nicht so richtig in Tritt. Die haben ja auch noch keinen neuen Trainer beziehungsweise keinen langfristig installierten. Das würde ich sehr spannend finden, wenn Tuchel wirklich zu England geht. Das steht ja im Raum. Das würde ich ein sehr spannendes Konstrukt finden. Tuchel kennt den englischen Fußball, ist ohne Frage einer der Top 10 Trainer der Welt. Ich glaube, das kann man immer noch sagen, auch wenn die letzte Station bei den Bayern vielleicht nicht ganz so erfolgreich war. Und auch als Verlierer möchte ich hier nennen Norwegen, die immer noch nicht, obwohl die jetzt mittlerweile echt ein paar richtig gute Spieler in den eigenen Reihen haben und teilweise Weltstars mit Haaland und auch Ødegaard, kriegen irgendwie noch nicht so richtig einen Fuß auf den Boden und haben gestern einfach mal eine 5:1 Watschen von den Österreichern bekommen. Ja, das muss man auch erstmal verdauen, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch ein paar Gewinner. Wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. So. Und da muss ich ganz klar Griechenland zu zählen.
Ja, Malaka.
Portugal und Rumänien. Denn die, die rasieren bisher durch die Nations League und haben alle Spiele gewonnen. Griechenland habe ich einfach schon sehr lange nicht mehr auf dem Schirm, was Fußball angeht oder den Weltfußball angeht. Das letzte Mal aktiv über die dran nachgedacht habe ich im Zuge der Qualifikation für die Europameisterschaft, weil die noch in der Verlosung waren als Qualifikant für das Gruppenspiel, was wir uns bei der EM angeguckt hätten. Aber ja, da ist die letzten Jahre wenig passiert bei Griechenland.
Weißt du, worauf die spekulieren? Die spekulieren auf ein Finale im eigenen Land. Denn der Modus ist ja so, keine Ahnung, ob du das wusstest, die vier Halbfinalisten sind ja im Prinzip die vier Nationen, aus denen dann die eine Nation kommt, die das Finale austrägt.
Ja.
Okay. Also es kann, wenn wir es beispielsweise schaffen würden, ins Halbfinale zu kommen, unter die letzten vier, dazu führen, dass in Deutschland das Finale der Nations League ausgetragen wird, sozusagen wieder ein Gastgeberland zu sein, wenn auch nur für kurze Zeit. Und darauf spekuliert Griechenland safe.
Das gilt ja aber auch nur für die ersten vier Gruppen der Liga A. Die spielen ja den Titel dann aus, das heißt, alle darunter, die spielen ja auch dann irgendwelche Aufstiegsspiele. Oh Gott, ey, mir könnte dieser Modus wirklich auch nicht egaler sein.
Ja, es ist, ja. Steige ich auch nicht durch, kann ich nicht beantworten.
Ja, gut, skippen wir auch einfach diese Frage. Wir gucken einfach mal, wer die Nations League gewinnt, weil du könntest mir natürlich sofort aus dem Stegreif auch die Sieger der letzten drei Nations League, könntest du mir natürlich nennen.
Natürlich nicht.
Ja, also ich weiß nur Spanien, aber alle anderen, ich glaube Portugal hat das erste Mal gewonnen oder so. Ja, juckt. Ein Thema habe ich noch in der Fußballwoche. Und zwar gibt es mal wieder Neuigkeiten vom, wie nennt man das, vom Löweninvestor. So kann man es am besten nennen. Der Löweninvestor Ismaik hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und der möchte immer noch gerne ein neues Stadion mit 37.000 Plätzen bauen. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt das schon so voll aus dem Auge verloren, dass der Typ überhaupt da noch richtig drin hängt, weil der meldet sich so sehr sporadisch alle paar Monate mal wieder. Und jetzt, ja, ist das wieder der Fall gewesen und da habe ich eine Frage für dich. Wie lang ist es her, dass 1860 München das letzte Bundesligaspiel gemacht hat? Was war die letzte Bundesligasaison?
Keine Ahnung, ey, 20 Jahre.
Ja, exakt 20 Jahre. Echt? 03, 04 sind die abgestiegen und da habe ich mich auch kurz erschrocken, dass das wirklich schon 20 Jahre her ist und eigentlich wie bitter das ist, Bundesliga-Gründungsmitglied und es nicht geschafft haben, aus diesen Strukturen, die ja offensichtlich da waren, Grüße gehen raus an die Wildmosers, die das wirklich erstklassig runtergewirtschaftet haben, sodass auch die große Vereinsstruktur dahinter dann nicht dazu geführt hat, dass die wieder diesen Schritt schaffen, nachdem die ja kurz in die Bayernliga abgerutscht sind und sich dann Stück für Stück jetzt zumindest in Liga 3 etabliert haben. Macht mich immer ein bisschen traurig, weil ich grundsätzlich 1860 München einen geilen Verein finde. Ich liebe diese leicht in Metallic-Optik, diese hellblauen Trikots aus den Anfang 2000ern, Ende 90ern, habe ich mir immer gerne angeguckt. Und daraufhin, weil ich dann auch mich gewundert habe, dass es schon 20 Jahre her ist, habe ich mir nochmal die Abstiegself von 1860 München angeguckt. Und da sind ein paar Legenden dabei, würde ich sagen. Hinten unter anderem Martin Stranzel, damals 24 Jahre alt. Dann haben wir Marcel Schäfer, 20 Jahre alt. Wir haben Matze Lehmann, 21 Jahre alt. Daniel Bayer, 20 Jahre alt. Also eigentlich alleine die Namen, da sieht man ja schon, okay, die hatten richtig Talent da noch im Kader, obwohl die abgestiegen sind. Und dann natürlich so Legenden wie Harald Czerny, der hat da immer noch gekickt. Benjamin Laut, ein Talent, ja. Francis Kiyoyo, Paul Agostino, also da waren eigentlich schon so, wenn du jetzt die Namen hörst, das waren schon gestandene Bundesligaspieler oder welche, die es danach geworden sind. 20 Jahre ist es her, dass sie mit dieser Truppe abgestiegen sind, fand ich nochmal erwähnenswert und bin auch dann fast ein bisschen froh, wenn die es wirklich schaffen sollten, den neues Stadion zu bauen. Aktuell spielen die ja an der Grünwalder Straße, das ist wirklich das ist noch ein richtiges Fußballstadion. Da riechst du die Bratwurst quasi schon durch dieses Bild, was ich mir gerade online anschaue, riechst du schon diesen Bratwurst-Biergeruch, weil das ist noch eine richtige Kurve und sehr viel Stehplätze und sehr rustikal. Und natürlich das Geilste, so separate Flutlichtmasten. Das ist einfach Killer. Das ist im Weserstadion Killer. Das ist ich glaube, Bochum hat es auch, Osnabrück hat das auch sehr präsent. Liebe ich. Brauchen wir wieder mehr.
Ist auch, du hast ja eben gesagt, 37.000 soll dir das neue Stadion seinem Wunsch nach entsprechend fassen. Weiß ich gar nicht, also ich stelle mir die Frage, ob die das vollkriegen würden. Im Moment, die Grünwalder Straße mit 15.000, 16.000 Plätzen machen die bei den Heimspielen voll, in Abhängigkeit vom Gast, ne? Also je nachdem, wie der Gästebereich halt auch ausgebucht ist. Aber das finde ich schon ganz geil für die dritte Liga so, 15.000. Ich glaube, da sind nicht so viele Vereine, die das nachmachen. Aber ob die jetzt 37.000 regelmäßig voll machen würden, puh.
Wahrscheinlich eher in der zweiten Liga. Also gut, wenn die jetzt auch anfangen, das zu bauen, haben sie ja noch ein paar Jahre, um dann auch wieder sich vielleicht in die Richtung zweite Liga zu bewegen.
Das hat halt einfach so viel Potenzial für eine richtig riesige Fuck-Up-Story.
Also go for it. Go for it. Ähnlich wie der Aachener Tivoli, der neue, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis die wieder im Profifußball angekommen sind. Jetzt ist es soweit und im Profifußball ist 1860 München schon. Mal gucken, ob sie es wieder Richtung zweite Liga schaffen. Wenn, dann bitte beeilen, weil ich hoffe, dass der HSV da nicht mehr ganz so lange ist, aber ein Spiel gegen 1860 München, darüber würde ich mich persönlich freuen. Das wäre noch eins meiner Zweitliga-Highlights, wenn das nochmal passieren sollte. Ich hoffe natürlich nicht. Gut. Heute Abend dann noch Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League. Das kann man sich sogar anschauen. Ich werde es mir angucken. Guckst du es ja auch an? Läuft diesmal auf ZDF. Sobald es auf RTL oder so läuft, bin ich mal raus, weil ich habe das nicht, RTL Plus.
Ja, ich ziehe es mir auch rein.
Sehr schön. Gut. Hast du noch was zur Nations League oder wollen wir zu unserer Rubrik Start, Bench, Sell kommen?
Let's, Fats und lass uns zur Rubrik kommen. Ich habe nichts mehr zur Nations League. Wir haben ausreichend über dieses scheiß Nations League gesprochen.
Viel zu viel eigentlich schon. Ja, juckt. Also mich regt es vor allem deswegen auf, weil es jetzt schon innerhalb von 4-5 Wochen die zweite Länderspielpause ist. Und das muss einfach nicht sein. Das muss aus Kickbase-Sicht nicht sein, das muss aus Bundesliga, aus Fansicht nicht sein. Ja, DFB, aus eurer Sicht, ihr freut euch vielleicht. Ich nicht.
So.
Weil wir in der Länderspielpause sind, habe ich mich ein wenig orientiert bei unserer Rubrik Start, Bench, Sell. Ihr kennt es vielleicht aus anderen Online-Formaten, dass ich oder dass wir jeweils uns gegenseitig Gruppen aus jeweils drei Personen vorstellen, mit Vorliebe Spieler, weil wir uns dann entscheiden müssen, ob wir diese starten lassen, aufstellen würden, auf die Bank packen, Bench oder verkaufen würden. Ja, ist jetzt bei so, wenn ich mich auf Länder, teilweise auf Nationalmannschaften konzentriert habe, da braucht man die nicht verkaufen. Dann würde man halt sagen, der eine startet, der andere sitzt auf der Bank und den anderen nominiert man nicht. Das habe ich jetzt so ein bisschen als Aufhänger genommen, dass es sich natürlich, ja, lohnt, über Nationalmannschaften zu sprechen und habe das so ein bisschen kategorisiert. Und hier kommen meine ersten drei.
Hau raus.
Und da geht es um Portugiesen, die mal in der Bundesliga gespielt haben, weil ich fand's cool, Portugal, 3 Spiele, 3 Siege, deswegen habe ich gedacht, was gibt es eigentlich so für coole portugiesische Fußballspieler? Und die ersten drei Namen, die ich dafür habe, sind Hugo Almeida, Maniche und Virinha.
Okay.
Sagen die alle drei Spieler, ja, was? Ja, ich hoffe, ja. Ja,
natürlich. Das,
ja.
Aber ich, also lachen musste ich gerade, weil Maniche hat ja auch mal den Geißbock auf der Brust getragen. Also einer der wildesten.
Ich wollte zuerst Petit nehmen, habe mich dann aber für Maniche entschieden. Ich weiß nicht warum, ich glaube, weil er die bessere Frisur hatte.
Keine Ahnung. Also ich würde Virinha starten lassen, Hugo Almeida benchen und Maniche sellen.
Ja, witzig. Hätte ich genau auch so gemacht, glaube ich. Für mich ist Virinha nämlich tatsächlich ein underrated Spieler, ja, denn der war nur so 2-3 Jahre in der Bundesliga, aber das war so ein geiler Kicker. Ja. Der hat so irgendwie diesen ganz, ganz großen Sprung nicht geschafft, aber immer wenn ich den mal irgendwie über 90 Minuten in einem Wolfsburg-Spiel gesehen habe, ich fand den immer ultra gut.
Ja, absolut. Ich finde auch einfach ein vielleicht, also natürlich nicht der Erste, aber er gehörte irgendwie zu der Generation Portugiesen, die denen man dieses gut technisch gut ausgebildete, diese Spielfreude auf engem Raum sich aus Situationen lösen können, hast du dem einfach angemerkt, dass dem das mit in die Wiege gelegt wurde oder in der Ausbildung großen Wert drauf gelegt wurde. Ja, mir hat der auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Spielt auch noch aktiv, sehe ich gerade. Immer noch bei.
Ja, habe ich auch gerade nachgeguckt. 38 Jahre alt.
Wow.
Ja.
Schon krass.
Griechische Liga auch immer so ein Auffangbecken für Altstars, genauso wie Türkei, teilweise auch Italien, weil da der Fußball irgendwie noch ganz gut funktioniert, auch für Ältere.
Ja.
Aber ja, der ist auch erst mit 26 damals zu Wolfsburg gegangen. Also der war eigentlich schon da so ein bisschen Richtung Peak und hatte aber dann insgesamt 5 Jahre bei Wolfsburg. Ich dachte sogar, es wäre weniger gewesen, aber 5 Jahre, also war sein Vertrag wahrscheinlich einfach erfüllt. Oder sogar noch mal verlängert, weil er dann noch für eine stolze Ablöse von 1 Million zu PAOK Saloniki gewechselt ist, wo er jetzt tatsächlich dann seit 7 Jahren kickt.
Krass. Er hat das sozusagen seine fußballerische Heimat spät gefunden erst.
Ja, aber ganz ehrlich, Thessaloniki, so eine griechische Hafenstadt, ich glaube, das ist dann auch für den Herbst deiner Karriere, es gibt Schlimmeres. Da wirst du auch noch mal eine Mark verdienen. Ich sehe ihn hier auf der Website auch mit einer Kapitänsbinde rumlaufen. Bist du immer noch ein wichtiger Spieler. Gibt Schlimmeres.
Das ist aber wahrscheinlich nur, weil es eine Hafenstadt ist.
Ja, Hafenstädte, ich habe einfach ein Herz für Hafenstädte. Da kannst du als Kölner natürlich nichts zu sagen.
Nein, ich meine, dass er die Kapitänsbinde trägt. Oh Gott, egal.
Ach so, oh Gott. Oh Gott, die Leitung war lang. Aber ja,
egal.
Mach
einfach weiter.
Die nächste Kategorie geht auch um den Bereich Nationalmannschaft und diesmal sogar deutsche Nationalmannschaft. Wir haben ja das Thema schon das ein oder andere Mal gehabt. Nachfolger Manuel Neuer. Wir haben über die Verletzung von Ter Stegen schon gesprochen und deswegen habe ich 3 Namen für dich. Da bin ich gespannt, was du aus diesen 3 Namen zauberst. Mhm. Alexander Nübel, Noah Atubolu, Jonas Urbig.
Ja, klar. Nübel Start, Urbig Bench, Atubolu Sell. Ich glaube,
ja.
Also Nübel, weil ja, der ist am weitesten, der ist am nächsten.
Auch schon 28.
Ja, und der ist am nächsten dran an dem Niveau, was du brauchst. Die anderen beiden sind ja letzten Endes die Nachwuchshoffnungen und Youngstars auf der Torwartposition, die Deutschland im Moment hochhypt, Liga 1 und Liga 2 in dem Fall. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass Urbig das größere Talent ist und dann ist das im Prinzip auch der Kronprinz, den du benchen musst und den du ranholen musst.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Atubolu hat man bisher auch irgendwie noch zu wenig gesehen auf einem konstanten Niveau. Die erste Bundesliga-Saison von ihm, die war mindestens durchwachsen.
Ja.
würde ich sagen. Da war klar, dass der Talent hat, das kann man schon sehen und der hat auch gute Spiele dabei, aber eben noch nicht über so einen längeren Zeitraum. Da ist Nübel, glaube ich, der am ehesten jetzt auch auf dem Niveau Champions League mit Stuttgart, ja, glaube ich auch, dass er am ehesten dran ist, aber ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt sogar auch vorstellen, dass er vielleicht auch direkt die Nummer 1 wird, weil mit Ter Stegen, so oft wie der verletzt ist und auch jetzt nicht mehr der Jüngste, ja, der hat noch 4-5 Jahre im Tank, aber mit Nübel, der ist halt 28, da hast du halt gleich direkt 7-8 Jahre, eigentlich eine sichere Nummer und also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis vielleicht ein Spieler nachkommt, der auf einmal dann wieder die absolute unumstrittene Nummer 1 ist, so wie bei Neuer und Adler damals, dass da eigentlich dann zwei neue Torhüter da waren, die du beide hättest nehmen können für die nächsten 15 Jahre, so wie es dann ja auch gekommen ist.
Ja, ich meine, da kommen natürlich ein paar Faktoren zusammen. Einmal muss er jetzt im DFB-Dressleistung zeigen in der Zeit, in der er die Chance bekommt. Und zum anderen ist natürlich auch spannend, wie es im Verein weiterläuft. Ne? Stichwort FC Bayern München. Aber auch die Weiterentwicklung jetzt beim VfB Stuttgart. Also da kommt viel zusammen oder muss viel zusammenkommen. Persönlich, wenn ich jetzt einfach so in mich reinhöre, würde ich sagen, nee, also dem Ter Stegen geben sie, sobald er wieder fit ist und Niveau erreicht hat, der wird automatisch Nummer 1. Und dann muss ich Nübel eben nochmal hinten anstellen für ein Turnier oder ja vielleicht auch für zwei. Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir die nächsten zwei Turniere Nübel im Tor stehen sehen, wenn nicht wieder was dazwischen
kommt.
Gucken wir mal,
wenn nächstes Jahr im Sommer Neuer vielleicht seine Karriere ganz beendet und Nübel dann wieder bei Bayern ist und die Nummer 1 vom FC Bayern ist. Gucken wir mal.
Let's see.
Ist ein Blick in die Glaskugel. Dann nächste Kategorie unserer Rubrik Start, Bench, Sell. Wir bleiben bei den Nationalmannschaften, wir bleiben bei ausländischen Spielern in der Bundesliga und wir gehen nach Hellas, wir gehen nach Griechenland und da habe ich drei absolute Stürmerlegenden für dich im Schlepptau. Wir haben Angelos Haristeas,
klar.
Theofanis Gekas und Yannis Amanatidis.
Wow, Amanatidis, über den hatten wir auch mal eine Folge, der Griechenpfeil.
So ist es.
Das finde ich gar nicht so einfach, weil die für mich alle gleichermaßen Durchschnitt sind.
Wie bitte? Gekas Torschützenkönig,
ja,
Junge.
Ja. Also ich glaube, ich würde Haristeas starten, Gekas benchen und Amanatidis zählen.
Finde ich wild.
Mhm.
Hätte ich komplett anders gerankt.
Wie hättest du es denn gerankt?
Gekas, Amanatidis, Haristeas. Haristeas, der hatte zwei gute Saisons und war von allen dreien, glaube ich, auch der schlechteste Fußballer. Der hatte einen richtig guten Kopfball und ganz okayen Abschluss. Gekas war einfach, der stand pro Spiel, glaube ich, 24 Mal im Abseits, weil er immer an dieser Grenze der Verteidigung war und dann immer einfach nur geschickt wurde. Amanatidis ähnlich, auch so ein kleiner, quirliger Stürmer, finde ich besser als da so ein Turm vorne drin wie Haristeas, auch wenn der natürlich legendär ist für seine Tore bei der EM und den EM-Titel mit Griechenland. Alleine deswegen eigentlich schon unsterblich. Aber ja, ich hatte Gekas auf jeden Fall starten lassen, den fand ich immer cool.
Ja, also ich muss sagen, Haristeas alleine schon deswegen, weil der hat so einen lustigen Torjubel gehabt, nämlich eigentlich gar keinen. Der hat immer so gelächelt, wenn er ein Tor geschossen hat. Und dieses Lächeln war meistens so,
ich weiß auch nicht, warum ich hier spiele und Tore schieße. Was mache ich hier?
Das finde ich eigentlich so geil. Also, der muss starten. Das Lächeln muss starten.
Na gut. Amanatidis ist übrigens der Rekord-Grieche in der Bundesliga. 198 Spiele in der Bundesliga. Danach kommt schon Sokratis Papastathopoulos.
Meine Güte.
Mit 189 Spielen. Und auch hat es auch geschafft, auf 136 Bundesligaspiele Kyriakos Papadopoulos. Da hätte ich gedacht, der hat vielleicht 50 Spiele gemacht, weil der eigentlich immer nur verletzt war. Aber auch der hat über 100 Bundesligaspiele. Fand ich wild. Weiter geht's. Es geht um aktuelle erfolgreiche Torschützen der Bundesliga. Und ich habe hier Harald Gehstock, Harry Kane habe ich rausgelassen. Und das ist so ein bisschen, du kannst sie ja natürlich einfach normal ranken, aber meine Idee war auch, das ein bisschen zu extenden und zu sagen, von wie, Was würdest du sagen, wer von diesen drei Namen hat am Ende die meisten Tore auf dem Konto?
Dieser Saison, der aktuellen?
Dieser Saison,
ja, okay.
Korrekt.
Ja.
Mhm. Und die drei Namen lese ich dir vor. Du kannst es am Ende auch einfach ganz normal Startbench Cell, aber ich fand es ganz nett. Ich habe einfach mal einen Blick auf die Torjägerliste geworfen und da waren ein paar interessante Namen bei. Und da bin ich gespannt, was du denen so zutraust.
Ja.
Und hier kommen die Namen. Jonathan Burkhardt, Victor Boniface und Omar Mamouche.
Boah. Fangen wir vielleicht mal mit der Prediction, was die Tore angeht, an. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich es ranken müsste, Mamouche die meisten Tore schießen wird. Und ich würde sagen 25.
Also, das wäre eine kranke Saison dann, weil der wird auch noch den einen oder anderen Scorer machen.
Ja, aber ich sag dir,
also Vorlage.
Der hat letzte Saison schon angedeutet, was er auf dem Kasten hat. Und da haben schon die Leute von der Breakout-Season gesprochen. Ich glaube, der hat diese Saison, der tickt einfach komplett aus. Also 25 Buden macht er. Damit auch mehr als Boniface, den ich auf Platz 2 ranken würde. Der macht 18 Buden. Und Johnny Burkhardt ist halt einfach auch viel verletzt. Der ist die Mainzer Lebensversicherung und wahrscheinlich auch der Einzige, der da Tore schießt, aber der wird nicht mehr als 15 Buden machen.
Was ja stabil wäre.
Das wäre total stabil, Buden genau. Macht, ne? Das wäre total stabil. Aber ich glaube, der wird halt, das ist so ein Kandidat, der ist dann auch mal wieder irgendwie 4 Wochen raus, 6 Wochen raus und dann kommt er zurück, mhm, macht einen Doppelpack und dann schraubt er sich irgendwie mit seinem Doppelpack seine 15 Buden zusammen, aber ich sehe den halt nicht die ganze Saison fit auf dem Rasen stehen. Startbench Cell geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Mamouche Start, Boniface Bench und Burkhardt Cell.
Ja, ergibt sich dann ja auch so ein bisschen, ja, aus den gerankten Toren. Mamouche Boniface wird, glaube ich, ein enges Rennen. Also so am Ende der Saison. Mamouche natürlich jetzt einfach unfassbar gut gestartet, aber auch so, was die Teamfähigkeit angeht, Leverkusen schätze ich da noch ein bisschen besser ein. Und wenn Boniface wirklich so eine ganze Saison fit bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass der dieses Jahr viele Türchen macht. Aber ansonsten hätte ich es, glaube ich, eh nicht eingerankt wie du. Letzte Gruppe an Spielern. Und wir sind wieder bei einer Nation gelandet, die in der Bundesliga sehr viel vertreten ist.
Georgien.
Es geht um die Schweiz.
Die Schweiz.
Und zwar heißen die Spieler Tranquilo Banetta, Fabian Lustenberger und Pirmin Schwegler. Ohne Witz, ich habe Fabian Lustenberger vergessen, dass dieser Mensch existiert.
Oh,
und dann habe ich geguckt, wie viele Bundesligaspiele haben die Schweizer so gemacht. Und der Junge ist auf Platz 8 der Schweizer mit den meisten Bundesligaspielen, mit 220 Bundesligaspielen.
Ja.
Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Hätte ich niemals geraten.
Und hat aber trotzdem weniger als Banetta und Schwegler, die beide bei so um die 260
ja,
sind. Oder den Top 5 der Schweizer mit den meisten Bundesligaspielen sind. Ja, aber dein Ranking.
Banetta Start, Schwegler Bench, Lustenberger Cell. Also Lustenberger ist, also es geht mir ähnlich wie dir. Ja, jetzt wo du das erzählst, der war immer irgendwie da. Und auch nicht wenig und nicht selten.
Unauffällig.
Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass er bei der Hertha gespielt hat. Der will ja aber sowas verkaufen. Wenn ich für den noch Geld kriegen würde, würde ich ihn verkaufen.
Okay, ja. Das ist eine Voraussetzung natürlich, wenn man kein Geld bekommt,
so
brauchen wir ihn auch nie verkaufen.
Banetta würde ich auf jeden Fall starten. Banetta war für mich immer so einer, gefühlt ein richtig guter Fußballer, super ausgebildet, eine gute Flanke, okay Speed, auch irgendwie ein sympathischer Kerl, der hat mir immer gefallen in der Bundesliga, er hat aber nie so richtig das oberste Regal angreifen können, gefühlt, hat immer irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Und Pirmin Schwegler, ja, das ist so ein Dauerbrenner, Bundesliga-Dauerbrenner, wenn du den auf der Bank hast, da weißt du, was du bekommst.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bevor wir weitermachen, ich muss sehr dringend auf Klo. Ihr werdet davon nichts mitbekommen, weil ich es einfach rausschneiden werde. Und ich bin in einer Minute wieder da. Tschüssi. So, als wäre nichts gewesen, bin ich wieder da. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann es noch bis zum Ende der Folge aushalten. Aber das war ein Kampf, den ich nicht gewinnen konnte. Ja, du hast gesagt, Pirmin Schwegler würdest du auf die Bank setzen. Der war auch immer lange Kapitän bei der Eintracht. Den fand ich eigentlich immer einen sehr sympathischen Spieler, wobei ich das fast über alle Schweizer in der Bundesliga sagen würde, die irgendwie alle immer, die wirken alle immer sehr nett. Und Tranquillo Barnetta fand ich auch immer richtig gut. Also bei Leverkusen fand ich den schon stark. Der ist dann irgendwo innerhalb der Bundesliga, ist er doch auch nochmal gewechselt. War der noch bei Wolfsburg?
Ja.
Bei Wolfsburg war der auch nochmal, stark. Hat dann auch nochmal den Umweg über Philadelphia, bei Schalke war der, nicht bei Wolfsburg. Bei Schalke hat er auch nochmal richtig performt, weil der halt bei Schalke zu einer Zeit war, wo Schalke richtig gut war. Das ist lange her. Ja, und über Philadelphia, die USA, dann zurück in seine Heimat und bei FC St. Gallen seine Karriere beendet. Ja, mochte ich auch mal sehr gerne. Alleine schon für den Namen. Tranquillo habe ich, glaube ich, seitdem nie wieder gehört, den Namen. Finde ich gut. Daumen hoch. Und das wäre es auch schon.
Ich bin gerade verwirrt. Über wen haben wir jetzt geredet? Über Pirmin Schwegler oder über Tranquillo Barnetta?
Tranquillo Barnetta. Pirmin Schwegler war auf jeden Fall nicht bei Wolfsburg.
Ja, ja, okay. Jetzt war ich gerade komplett verwirrt.
Nee. Ich rede über Tranquillo Barnetta,
okay.
Der dann seine Karriere bei St. Gallen beendet hat. Ich weiß gar nicht, wo Schwegler noch. War der nach Frankfurt? War der da irgendwo noch irgendwo? Oder hat er einfach direkt die Karriere bei
Hoffenheim hat er ja doch gespielt.
Ach krass, stimmt. Ganz vergessen. Der war auch nochmal über den Teich, aber in die andere Richtung. Western Sydney. Hannover 96 hat er auch nochmal gekickt. Wilde Karriere. Na gut.
Wilde Karriere.
Dann sind wir durch mit Start, Bench, Sell. Und ich würde auch sagen, wir sind durch mit der Folge, wa?
So sieht das aus. Wir machen uns jetzt eine Tüte Chips auf und ein Bierchen. Und dann gucken wir mal, was Deutschland gegen die Niederlande so anzubieten hat. Heute Abend um 20.45 Uhr. Und das Ganze findet in München statt.
Stark. Ja, ich werde mir auch noch einen kleinen Snack aufmachen. Ich war letztens in Hamburg in einem neu eröffneten Asia-Supermarkt. Und da gab es richtig geile Snacks. Bei Asia-Märkten gibt es immer so geile, ja, so Bar-Snacks. So, aber auch so ein bisschen so Sushi.
Streetfood-mäßig.
Ja, also so viele Nüsse, aber dann auch so mit Wasabi. Dann gibt es welche, die sind sogar noch so ein bisschen wie sind diesen Algenpapier da eingewickelt wie Sushi. Es ist aber ausgefallene Snacks. Ich bin ein Freund von Snacks.
Hast du dir Spaßgetränke gekauft?
Ja, natürlich habe ich mir Spaßgetränke gekauft. Unter welche anderem denn? Fanta Apfel. So saurer Apfel, das war wild. Fanta Himbeere habe ich noch nicht probiert. Dann eine Pepsi Light mit Lime-Geschmack. Das war bisher, glaube ich, mein Favorit. Alles sogar auch in Zero.
Lime so wie die Limette oder wie der Lime?
Nee, schon die Limette. Und richtig underwhelming war Fanta Exotic Zero. Das war nix. Das war viel zu dünn. Das hatte keinen Bums, das hatte keinen Geschmack. Das hatte keinen Spaß. Das machen wir nicht nochmal. Und ein paar, wie auch jetzt, Mochis. Heißen die Mochis oder Mochis? Mochis.
Mochi.
Das sind Mochi, sag ich doch. Habe ich mir auch noch geholt. Mega. Ich liebe die Dinger.
Als Getränk oder jetzt das Dessert?
Nee, sozusagen. Den Reiskuchen also, aus Klebreis.
Ich dachte gerade Fanta Mochi.
Junge, das wäre heftig. So ein bisschen mit Sesamnote würde ich sofort eintüten.
Alter, komm, bevor das hier
Sesam ist immer gut. Warum gibt es noch keine Sesamgetränke außer Sesamöl? Das würde ich jetzt nicht unbedingt trinken.
Sesam, schließe dich. Wir machen die Folge zu.
Sesam, schließe diese Folge. Und ja, war mir wieder eine Freude. Ich bin sehr gespannt. Ich sage zu oft, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Kick heute Abend und glaube, dass die DFB-Elf gewinnen wird. Auch in schwächere Besetzung als vielleicht beim letzten Aufeinandertreffen mit der Elftal. Mal gucken. Was glaubst du? Tipp nochmal kurz zum Schluss.
1-1.
Bisschen Hater. Ich sag 2-1 Deutschland. Let's go. Okay. ja. Tschüss. Bis nächste Woche.
Tschüss.